tausend Menschen an einem Tag zum Glauben an Jesus und lassen sich taufen. Wir können uns kaum vorstellen, was das in den einzelnen Leben bewirkt hat. Wenn man sich auf Jesus einlässt, dann verändert sich das ganze Leben und hat Auswirkungen auf die eigene Familie und die Beziehung zu den Nachbarn und zu den Freunden. Täglich kommen weitere Menschen dazu, die jetzt mit Jesus leben wollen. Unter den ersten 3000 neuen Jüngern waren wahrscheinlich auch Juden, die extra zum Pfingstfest nach Jerusalem gereist waren. Sie werden erwähnt bei dem Sprachenwunder, was sich an diesem Tag ereignet. Das haben sie erlebt in ihrer eigenen Sprache, unter Muttersprache, Sprache in dem Land, in dem sie gelebt haben. Hören sie von den großen Taten Gottes reden. Und dann haben sie die Predigt von Petrus gehört. Und sicher ging es auch einigen von ihnen so zu Herzen, dass auch sie zu denen gehört haben, die sich an diesem Tag haben taufen lassen, um zu Jesus zu gehören. Sie haben auf den auferstandenen Jesus ihr Vertrauen gesetzt, Jesus als den verheißenen Messias anerkannt und in ihr Leben aufgenommen. Irgendwann sind diese Juden, die im Ausland lebten, zurückgereist in ihre Heimatländer. Sie sind Jünger Jesu geworden und dann zu Hause in ihren Familien und in ihren Synagogen haben sie von Jesus angefangen zu erzählen, dass er der Christus, der Messias ist. Sie wurden die ersten unbekannten Missionare, die im ganzen Römischen Reich in ihren Familien und Synagogen von Jesus, dem Messias, gesprochen haben. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte dann von der Steinigung des Stephanus. Und in der Folge dieser Steinigung gab es die erste große Verfolgung der Jesusgemeinde in Jerusalem. Viele verließen daraufhin Jerusalem, weil es viel zu gefährlich war. Und es entstanden dadurch Gemeinden in Judäa, in Galiläa, in Samarien, in ganz Israel. Manche zogen aber noch weiter und verließen nicht nur Jerusalem, sondern auch Israel. Dadurch entstanden in Städten wie zum Beispiel Damaskus und in Antiochien, in den Nachbarländern im Norden von Israel, jesusgläubige Gemeinden in den Synagogen. Und dann beschreibt Lukas in der Apostelgeschichte, dass die Jünger, die in Antiochien zu Jesus gehört haben, auf einmal auch anfingen, mit Nichtjuden über Jesus zu reden. Vielleicht haben auch die irgendetwas gemerkt an der Veränderung, die Jesus bewirkt hat, und haben da gefragt, was ist eigentlich los mit euch? Und dann haben sie erzählt. Und einige von diesen Nichtjuden kommen zum Glauben an Jesus. Und irgendwann in dieser Zeit hat wahrscheinlich auch Lukas etwas von Jesus gehört. Vielleicht hat er mitbekommen, wie sich das Leben von Freunden und Bekannten verändert hat. Lukas hört von Jesus, wie alle anderen auch, Jesus, der Retter und Herr der Welt. Jesus, der am Kreuz gestorben ist, aber den Tod überwunden hat. Jesus, der auferweckt wurde von Gott, dem Vater, dem Gott der Juden, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, mit dem man reden kann, auch nach seinem Tod, weil er lebt und zur Rechten des Vaters regiert. So könnte es sich für Lukas ereignet haben. Er berichtet uns aber leider nicht direkt in seinen Büchern. Was wir aus der Apostelgeschichte, die Lukas geschrieben hat, wissen, ist, dass Lukas dann auf der zweiten Missionsreise des Paulus sich dem Missionsteam anschließt. Paulus war bereits mit Silas und Timotheus in der heutigen Türkei unterwegs. Und wir lesen von dem Traum, den Paulus dann hat, dass ihm träumt, dass ein Mann aus Mazedonien ihm sagt, komm herüber und hilf uns. Und er erzählt das Timotheus und Silas und eben auch Lukas und vielleicht noch anderen, die dabei waren an diesem Ort. Denn ab jetzt heißt es in der Apostelgeschichte, und wir haben den Eindruck, dass Gott uns ruft, dass das wirklich etwas ist, auf was man zu hören hat. Und wir machten uns dann auf den Weg mit dem Schiff übers Mittelmeer nach Mazedonien. Da ist ab jetzt Lukas mit dabei. Das sind die sogenannten Wir-Berichte in der Apostelgeschichte. Es gibt drei Abschnitte davon in der Apostelgeschichte 16, in der Apostelgeschichte 20 und in der Apostelgeschichte 27. Das sind solche Berichte, wo wir merken, dass Lukas wohl selber dann mit dabei. Lukas zieht dann mit in diesem Team. In Philippi entsteht eine Gemeinde und dann heißt es wieder auf einmal, und sie zogen weiter nach Thessalonik. Das heißt, Lukas bleibt wohl in der Gemeinde in Philippi zurück. Er ist ein wichtiger Mitarbeiter von Paulus und Paulus will vielleicht auch die Gemeinde nicht ganz allein lassen. Und andererseits könnte es auch wirklich schon sein, dass Lukas noch andere Aufgaben hat und ihm anderes wichtig ist. Er bleibt auf jeden Fall in Philippi. Lukas ist ohne weitere Erklärung in der Apostelgeschichte ein weiterer wichtiger Mitarbeiter und Mitmissionar von Paulus gewesen. Und daraus können wir schließen, daraus wird deutlich, dass Lukas auf Jesus als den Messias und Retter der Welt vertraut hat. Dass er von Jesus viel gehört hat und dies auch an andere weitergeben wollte. Wir wissen eben nur nicht, wann und wie das genau passiert ist. Lukas ist Jesus begegnet und er ist ihm so wichtig geworden, dass er anderen von Jesus weitererzählen will, damit auch sie Jesus begegnen und ihn persönlich kennenlernen. Dass auch die nächste Generation mit Jesus bekannt wird. Ich komme zum Zweiten. Was hat die Begegnung mit Jesus aus Lukas gemacht? Ich habe gesagt, dass Lukas zur nächsten Generation von Jüngern gehört hat. Er selbst war kein Zeitzeuge von Jesus. Aber vielleicht ist es ihm gerade dadurch so deutlich geworden, wie wichtig diese ersten Augenzeugen und Zeitzeugen waren, um von Jesus zu erfahren. Und wann und warum er deswegen angefangen hat, diese Berichte über Jesus aufzuschreiben, wissen wir leider auch nicht. Aber es ist ihm ein großes Anliegen. Und dass er sich solch einer Aufgabe widmen konnte, lag vielleicht daran, dass er Theophilus begegnet ist. Einem einflussreichen, wohlhabenden Mann, der Lukas wahrscheinlich gesponsert hat, bei seiner Aufgabe aufzuschreiben. Chronist zu werden. Dessen, was Paulus getan hat und einer derjenigen, die aufgeschrieben haben, was Jesus alles in seinem Leben getan hat. Von Theophilus wissen wir noch viel weniger als von Lukas, aber auch er muss Jesus persönlich kennengelernt haben, ihm begegnet sein, weil ihm Augenzeugen von Jesus berichtet haben. Theophilus und Lukas tun sich zusammen, um ein großes Projekt umzusetzen. Und ich lese uns deswegen den Anfang vom Lukas-Evangelium und den Anfang von der Apostelgeschichte. Im Evangelium heißt es, schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilos, in guter Ordnung aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen bist. Und die Apostelgeschichte beginnt so: In meinem ersten Buch, verehrter Theophilos, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Und dann berichtet er, wie die Geschichte mit Jesus weitergegangen ist, wie seine Jünger die Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben und seine Zeugen geworden sind, angefangen in Jerusalem, über Judäa, Galiläa und Samarien bis an die Enden des römischen Weltreichs. Lukas schreibt mit der Hilfe von Theophilus zwei Bücher. Es sind die umfangreichsten Bücher des Neuen Testaments. Das längste Buch im Neuen Testament ist das Lukas-Evangelium, das zweitlängste die Apostelgeschichte. Und das ist eigentlich ein Doppelwerk, bloß das Johannes-Evangelium hat sich so dazwischen geschoben, deswegen merken wir das nicht so sehr, dass das zusammengehört. Und beide Bücher zusammen machen mehr als ein Viertel des Neuen Testaments aus. Lukas ist der Schreiber des Neuen Testaments, der den größten Anteil vom Neuen Testament hat. Viel länger als das, was Paulus geschrieben hat in all seinen Briefen. Viel mehr als das, was Johannes mit seinem Evangelium, seinen Briefen und der Offenbarung geschrieben hat. Deswegen ist Lukas auch für uns so enorm wichtig. Denn Lukas schreibt von Jesus in beiden Büchern, in seinem Evangelium von Jesu Leben auf der Erde und in seiner Apostelgeschichte, wie Jesus durch seine Jünger bekannt gemacht wird, weil er im Himmel regiert. Lukas schreibt seine Texte an Theophilus, damit dieser die Texte abschreiben lassen kann, um sie möglichst vielen Gemeinden zukommen zu lassen. Man schätzt die Kosten, den Wert seines Evangeliums, dieses langen, größten Werks des Neuen Testaments, ein Wert etwa heute umgerechnet 30.000 bis 40.000 Euro. So ein Mittelklassewagen, einfach so. Also sagt mal unserem Kassierer, dass er uns mal hier so ein schönes Auto vor die Tür stellt. Also würde er ja nicht machen. Aber wenn wir so viel ausgeben müssten für ein Evangelium, das können wir froh und dankbar sein, dass die Bibel nicht ganz so teuer mehr ist und wir das nachlesen können, noch viel mehr aus dieser Zeit. Aber was war das für eine Investition? Das konnte sich eben nicht jeder leisten. Und deswegen Theophilus, der hier vorkommt, der angesprochen wird, verehrter Theophilus. Und das ist eine Bezeichnung, die deutlich macht, er gehört in eine ganz andere Kategorie von wohlhabenden, reichen Menschen, die sich es leisten konnten. So Statthalter aufwärts, ein vermögender Mann, dem Jesus wichtig wird. Und er will, dass man von Jesus erfährt und es dann ermöglicht, dass es abgeschrieben wird und in einigen Gemeinden eben diese Evangelien und nachher auch die Apostelgeschichte auftauchen und lesbar sind, auch für die nächste Generation. Lukas hat Paulus begleitet. Und er war dabei vor allem der Chronist und der Schreiber. Und Lukas ist in dieser Zeit vielen Zeitzeugen noch persönlich begegnet. Wahrscheinlich auch Maria, der Mutter von Jesus. Von ihr konnte er die Details über die Familie von Johannes dem Täufer haben. Maria kannte Elisabeth und Zacharias und war bei ihnen, als sie schwanger war. Maria konnte ihm aber auch genau berichten, wie sie Jesus empfangen hat und was sich bei der Geburt zugetragen hat, was wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Die Details, als Jesus 12 Jahre alt war und was das mit ihr gemacht hat. Lukas kannte Philippus, einen der 7 Diakone. Und wahrscheinlich ist er auch Petrus persönlich begegnet. Lukas ist der Einzige, der diesen Fischzug von Petrus berichtet und vor allem auch dabei, wie
Petrus dabei empfunden hat. Dieses ganz Persönliche, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das war was Persönliches zwischen ihm und Jesus, und Lukas hat das erfahren und berichtet uns das. Wie wichtig das gerade für den Petrus war. Die anderen berichten uns auch, dass Petrus von Jesus berufen wurde, Menschenfischer zu werden, ihm nachzufolgen. Aber Lukas gibt uns noch einige Details mit dazu. Einige wichtige Gleichnisse und Begegnungen berichtet uns nur Lukas. Eine dieser Begegnungen war die zwischen Jesus und Zachäus. So eine Jungschargeschichte, die ja jeder zu hören kriegen muss, der noch klein ist. Weil der Zachäus so klein war, keine Angst, ich rede jetzt nicht so viel über Zachäus. Aber Lukas berichtet am Ende dieser Begegnung zwischen Jesus und Zachäus, dass Jesus eine wichtige Aussage über sich selbst macht, warum er auf dieser Welt war. Jesus sagt dann nämlich, ich bin in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu diesen Verlorenen hat eben auch der Oberzöllner Zachäus gehört. Er wird an diesem Tag gerettet. Zachäus fängt ein neues Leben an. Es verändert sich enorm viel für ihn, weil ihm Jesus begegnet ist und er sich retten lässt und damit eben auch verändern lässt. Es sind immer wieder diese Jesus-Begegnungen und was sie für Veränderungen bewirkt haben, was andere Menschen angesprochen hat. Deswegen wollen wir uns in den nächsten Wochen auch in unseren Gottesdiensten gerade damit beschäftigen. Wie ist Jesus Menschen begegnet? Was hat sich verändert? Was hat das mit uns zu tun? Lukas berichtet gerade zu diesem Thema, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, auch drei wichtige Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. In diesen Gleichnissen wird deutlich, wie Jesus ist, wie Gott ist. Gott ist eben wie ein Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Wie eine Hausfrau, die das verlorene Geldstück sucht und dabei den ganzen Hausstand auf den Kopf stellt und überall putzt, bis sie endlich das Geldstück wiedergefunden hat. Wie ein Vater, der seine verlorenen Söhne sucht. Nicht nur den einen, der weit weggezogen ist, sondern auch den anderen, der eigentlich immer bei ihm war und doch auch so weit weg. Gott sucht seine verlorenen Kinder. Jesus ist der gute Hirte, der seine verlorenen Schafe sucht. Jeder von uns hat die Möglichkeit, sich in dem Gleichnis von dem verlorenen Schaf wiederzuentdecken. In diesem Gleichnis geht es nicht darum, uns zu sagen, 99% der Menschen sind schon irgendwie in Ordnung. Es gibt eben auch mal so ein schwarzes Schaf, dem man extra hinterherlaufen muss. Jeder von uns soll sich in diesem Gleichnis wiederfinden. Jeder von uns kann sich fragen, habe ich mich schon von Jesus, dem guten Hirten, finden lassen? Gehöre ich schon zu seiner Herde dazu? Denn Jesus macht sich immer wieder auf den Weg, um sein verlorenes Schaf wiederzufinden. Und wer das nicht klar für sich beantworten kann, bin ich schon eins von den Schafen, was Jesus gefunden hat, dann solltest du wissen, dass du eigentlich noch verloren bist. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er will uns finden. Und dabei ist es ganz egal, ob du ein verlorenes Schaf aus der Welt bist, das schon viel Mist erlebt hat, oder ob du ein verlorenes Schaf bist, das behütet, in einer christlichen Familie aufgewachsen ist und schon immer von dem guten Hirten gehört hat. Nur Jesus persönlich kann uns zur Herde dazu bringen.
Und dann wird Freude sein im Himmel, sagt Jesus, über jeden, der gefunden wurde. Manche von euch haben mitbekommen, dass am letzten Sonntag mein Vater zu Jesus heimgegangen ist. Das macht mich schon traurig. Aber ich freue mich auch, dass er nun im Himmel ist. Ohne zu leiden, mitfeiern kann. Ich bin Jesus begegnet, da war ich 16 Jahre alt. 3 Monate später ist auch mein Vater Jesus begegnet. Auf einer Liebenzeller Freizeit übrigens. Er war schon 43 Jahre alt. Er hatte seine Ehe in den Sand gesetzt, hatte das Sorgerecht für uns 4 Kinder bekommen. Und jetzt begegnet er Jesus. Und was war das für mich für eine Freude? Ich war ja selber erst ganz kurz dabei und habe Jesus kennengelernt und jetzt kriege ich mit, mein Vater glaubt da jetzt auch dran. Das war der Anfang von vielen guten Gesprächen, auch mit meinem Vater, die wir führen konnten. Endlich konnten mein Vater und ich uns erzählen, was wir alles falsch gemacht haben. Wir konnten uns gegenseitig vergeben, miteinander beten, eben auch alles Jesus sagen. Nachdem mein Vater Jesus kennengelernt hat, hat er es gewagt, noch einmal zu heiraten. Eine Frau, die auch Jesus begegnet ist. Es sind 2 weitere Kinder dazugekommen, später dann eben auch Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel. Und die meisten von uns sind Jesus begegnet. Und weil es immer auch um die nächste Generation geht. Unser Jannik ist gerade in einer Reha-Klinik am Bodensee wegen der Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas. Und er ist in einem Doppelzimmer untergebracht. Und als er gedacht hat, er schläft schon, hat er dann mit uns telefoniert, als er dann eben auch mitbekommen hat, dass mein Vater gestorben ist, sein Opa. Er war traurig, er hat geweint und wir haben miteinander reden können. Der hat dann irgendwann auch in diesem Gespräch wohl gesagt, und er ist so schade, dass er mit niemandem hier eigentlich groß reden kann bei der Reha. Und er scheint sein Nachbar gehört zu haben. Und seitdem spricht er mit ihm und redet mit ihm. Und es sind tiefe, gute Gespräche entstanden. Wenn es um den Tod geht und wie wir damit umgehen können und was für eine Hoffnung wir haben, ja, dann kommt es manchmal zu guten Gesprächen. Weil viele diese Hoffnung nicht haben, diese Gewissheit, diese Zuversicht. Ein Blick auf das, was danach kommt. Wir können anders mit dem Tod umgehen und das hat dann etwas damit zu tun, dass andere offen werden um uns herum für tiefe und gute Gespräche. Und im Lukas-Evangelium, gerade im Lukas-Evangelium, gibt es eine ganz großartige Bezeichnung für diejenigen, die auf Jesus vertrauen. Jesus nennt sie die Kinder der Auferstehung. Und das, bevor er gestorben ist. Die Kinder der Auferstehung. Weil wir wissen, es hört mit dem Tod nicht alles auf. Das ist etwas so Wichtiges in unserem Leben, in unserem Glauben. Wir haben eine verlässliche Hoffnung über unser Leben auf der Erde hinaus. Ein Spruch hat mich von Anfang an meiner Zeit mit Jesus immer wieder angesprochen und damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Ihr kennt den Spruch vielleicht aus, Gott macht aus unserem Mist noch Dünger. Das rechtfertigt den Mist nicht, aber mein Mist ist nie der Endpunkt. Wenn wir Jesus begegnen können, dann kann er uns Verlorene finden und uns zur Erde bringen. Und daraus kann dann etwas ganz Neues geschehen. Etwas Neues werden, denn Jesus verändert bis heute Menschen, die ihm begegnen. Er vergibt ihnen, Er lässt ihn einen Neuanfang, lässt sie einen Neuanfang machen. Und davon lohnt es sich, weiterzuerzählen. Bis heute begegnen Menschen Jesus meistens durch den Kontakt mit Menschen, die Jesus schon gefunden und verändert hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns einen Blick für die Menschen hat und bekommt, die verloren sind und sich finden lassen wollen. Was ist das für eine Freude, wenn wir jemandem helfen konnten, von Jesus gefunden zu werden, auch wenn es nur ein kleiner Schritt war, bei dem wir dabei waren. Bis heute begegnen Menschen Jesus einfach auch durch sein Wort, weil jemand sich entschließt, selbst nachzulesen, was denn das für Ereignisse waren, die Menschen bis heute verändern. Und man spürt aus den Berichten, den Evangelien ab, dass hier Augenzeugen berichten, was sie selbst erlebt haben. Eine Botschaft, die Menschen verändern kann, zuverlässig und überzeugend ist. Und darum soll es in den nächsten Predigten gehen. Jesus ist verschiedenen Menschen und Menschengruppen begegnet und das tut er bis heute. Lass dich auf Jesus ein, lass auch du dich finden. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so gut zu uns bist, dass du uns Hoffnung schenkst über dieses Leben hinaus, dass du uns tröstest in unserer Trauer und dass du uns Freude schenkst für unser ganzes Leben, auch in der Trauer. Hab herzlichen Dank, dass du das jedem schenken willst, du jedem begegnen willst, der von dir hört. Und so möchte ich das auch für uns bitten, dass du keinen von uns nach Hause gehen, der nicht die Gewissheit hat, zur Herde zu gehören. Bring du uns weiter auf diesem Weg zu dir zurück, denn du willst, dass Freude entsteht, dass Freude im Himmel ist über die, die sich finden lassen. Amen.